Anfang Juli bin ich nach England gereist. Und zwar für eine Hochzeit einer Freundin und ich habe dabei noch ein paar andere Freunde besucht. Und damit das alles funktioniert, musste ich mit dem Zug reisen. Aber nicht mit einem Zug, sondern mit 5 Zügen. 5 Züge nacheinander, die rechtzeitig ankommen müssen, damit ich am Schluss den Bus erreiche, der mich dann wirklich zur Hochzeitslocation bringt. Und englische Züge haben wirklich keinen guten Ruf. Wir schimpfen immer wieder über ÖBB und sowas, dann geht man mal nach Deutschland, da denkt man sich, wow, da geht man mal nach England, denkt man sich, ui. Und ich wusste im Vorfeld, was mich erwartet und ich habe mir Sorgen gemacht. Sorgen, ob ich wirklich jeden Zug erreiche, ob die überhaupt fahren, ob sie Lust drauf haben, ob alles funktionieren wird und was ich machen könnte, falls es nicht funktioniert. Und ich habe mir schlichtweg sehr viele Sorgen gemacht. Denn ich habe etwas vergessen. Hätte ich etwas anderes gemacht, dann hätte ich mir wahrscheinlich weniger Sorgen gemacht. Oder vielleicht sogar gar keine. Und was ich vergessen habe, das schauen wir uns heute an. Und um das anzuschauen, werfen wir einen Blick in Psalm 95. Wir befinden uns im Psalm 95 und ich lese den jetzt mal vor. Aber bevor ich ihn lese, will ich einfach noch Gott einladen, dass er uns hörbereit und quasi auch redebereit macht. Himmlischer Vater, danke für diese Zeit, die wir haben. Danke, dass du sprichst, dass dein Wort lebendig ist. Schenk, dass es in unsere Herzen wandert, aufgeht und Frucht bringt. Herr, segne Reden und Hören. Und schenk, dass es uns ausrüstet, dir nachzufolgen. Amen. Wir lesen Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht. Und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich auf die Probe stellten, mich prüften, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Das ist Psalm 95. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe auch die Abtrennung der Folien so gemacht. Es sind 2 massiv unterschiedliche Abschnitte. Der erste Abschnitt, yay, lass uns Gott anbeten. Der zweite Abschnitt, oh, pass auf, eine eindringliche Warnung. 2 komplett unterschiedliche Abschnitte, wo man sich dann fragt, ist was im Leben von dem passiert, dass er auf einmal so einen Stimmungsumschwung hat, der Psalmist, oder was ist da los gewesen? Und wir werden uns das anschauen. Wir werden uns jeden Teil gesondert anschauen und dann noch überlegen, wie die zusammenpassen. Wenn wir den ersten Teil anschauen, dann fällt etwas sehr stark auf. Lasst uns. Lasst uns zujubeln. Lasst uns zujauchzen. Lasst uns ihm danken. Lasst uns zujauchzen. Lasst uns, lasst uns, lasst uns, lasst uns. Durchgängige Formulierung. Sehr eindringlich. Und es sind alles mit der Emotion von Freude. Wir sollen Gott anbeten mit Freude. Jubeln, jauchzen, jubeln, danken. Es ist lauter freudige Emotion. Und dann ist die Frage, wieso? Und dann geht es weiter mit denn. Das heißt, wir haben ein, lasst uns Gott freudig anbeten, weil... Und jetzt die Erklärung. Und die Erklärung ist einfach poetisch schön. Und damit wir das nicht übersehen, habe ich versucht, das irgendwie grafisch zu machen, aber das jetzt nur ein schwacher Abglanz ist, aber in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Die Tiefen der Erde, das Tiefste, was es auf der Erde gibt, ist in seiner Hand. Das Höchste, was es auf der Erde gibt, ist in seiner Hand. Und was bedeutet das? Alles ist in Gottes Hand. Und der zweite Grund, oder es geht dann weiter in dem Vers, er sagt dann, sein ist das Meer, er hat es ja gemacht. Und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Also sein ist das Meer und das Trockene. Also wieder die kompletten Gegenteile, damit wieder alles gehört ihm. Und er fängt an und hört auf mit den Händen Gottes. In seiner Hand und dann seine Hände haben es gebildet. Das ist einfach schön, poetisch. Alles ist sein. Er hat alles gemacht. Das ist der erste Grund, wieso wir Gott anbeten sollten, ist, er hat alles gemacht. Ihm gehört alles. Deswegen sollen wir ihn freudig anbeten. Und dann geht es weiter, das haben wir schon gehabt. Jetzt kommen wir zum nächsten, lasst uns denn. Das ist quasi der zweite Block in diesem ersten Abschnitt. Lasst uns diesmal anbeten und niederknien. Ganz eine andere Emotion. Beim ersten Mal Freude, beim zweiten Mal Ehrfurcht. Und wieso diesmal? Denn er ist unser Gott. Er hat uns gemacht, wir gehören ihm. Beim ersten Mal war es noch sehr allgemein, er hat alles gemacht, alles ist in seiner Hand. Beim zweiten Mal Fokus auf uns, wir sind in seiner Hand, er hat uns gemacht, wir sind sein Volk. Deswegen sollen wir Gott anbeten, mit Freude und mit Ehrfurcht. Denn er ist der oberste, ultimative König, das ist im Vorigen vorne gestanden. Denn er ist ein großer Gott, ist der Herr, ein König über aller Könige. Wieso ist er das? Woran merkt man das? Er hat alles gemacht. Da ist dieser erste Teil des Psalms, sagt einfach, Anbetung ist richtig. Das ist logisch. Das ist, wenn er alles gemacht hat, wenn ihm alles gehört und damit wir auch, dann ist die logische Konsequenz, dass man ihn anbetet. Bei uns ist es derzeit so, dass junge Menschen ein sehr großes Bedürfnis haben, die Welt zu verändern und die Welt zu verbessern. Das ist ganz wichtig. Man muss etwas bewegen. Und wenn man nach 2 Jahren in der Firma noch nichts bewegt hat, dann geht man in eine neue Firma, weil man hat noch nichts bewegt. Und das ist so das Grundbedürfnis. Wir schätzen Menschen, die etwas bewegen in der Welt. Wer hat jemals mehr bewegt wie Gott, der alles gemacht hat? Das ist nur logisch, dass man Gott anbetet. Aber wenn es zu der Zeit schon logisch und richtig war, Gott anzubeten, das war ein paar hundert Jahre vor Jesu Geburt. Wie viel logischer und richtiger ist es jetzt? Gott wird Mensch und macht sich angreifbar in beiden Bedeutungen. Er wird sichtbar, physisch greifbar und damit auch attackierbar. Auf einmal kann man überlegen, ist er historisch wirklich gewesen? Über Gott kann man schön philosophieren und sich verschiedene Dinge austauschen. Aber bei Jesus wird Gott auf einmal angreifbar. Wenn ich mit Leuten auf der Uni über Gott spreche oder ein Glaubensgespräch führe, dann versuche ich immer auf Jesus zu kommen. Weil über Gott kann man ganz viel Schönes sagen. Und da sagt man, ja, das glaubst du, das glaube ich, das sind schöne Ideen. Und sobald du über Jesus redest, wird es konkret. Da geht es um eine Person. Da geht es um geschichtliche Beweisbarkeit. Da geht es um, wie tritt er auf, wie lebt er. Gott wird angreifbar. Und nicht nur das, Gott stirbt am Kreuz für uns. Er gibt sein Leben für uns auf. Wenn es damals, zur Zeit dieses Psalms, schon logisch war, Gott anzubeten und richtig war, wie viel mehr Grund haben wir jetzt, wo wir Jesus kennen, wo wir dadurch ganz viel über Gott wissen, Gottes Herrlichkeit und Gnade sichtbar geworden ist. Wie viel logischer ist es jetzt? Der erste Abschnitt, wir sollen Gott mit Freude und Ehrfurcht anbeten. Aber jetzt kommt's. Wir kommen zum zweiten Abschnitt. Und der zweite Abschnitt ist eine Warnung. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und diese Warnung ist sehr eindringlich, weil später heißt es, Gott empfindet Ekel. Gott graust sich vor solchen Menschen. Und er schwört in seinem Zorn, sie sollen nie in meine Ruhe einkehren. in seine Gegenwart treten, ins Paradies kommen, in den Himmel kommen. Nie, das schwört er. Also diese Warnung hat es in sich. Da kann man nicht einfach sagen, ja, ist eh nicht so schlimm. Das ist furchtbar, wenn das der Fall ist. Nämlich ein verhärtetes Herz. Und er verwendet hier Israel als warnendes Beispiel. Sie haben Gott auf die Probe gestellt, in Massa und Meriba. Da geht es um Folgendes. Sie waren in Ägypten in der Sklaverei. Und Gott hat durch 10 Plagen sie herausgerettet, befreit aus Ägypten. Dann sind sie durchs Schilfmeer, trockenen Fußes hindurch. Gott hat sie in Feuer- und Wolkensäule angeführt. Sie hatten Hunger und Gott schenkt ihnen Manna, Brot in der Wüste. Und was ist das Nächste, was passiert? Sie haben Durst und stellen Gott in Frage. Wenn du wirklich bei uns bist, dann gib uns zu trinken. Wenn du uns wirklich gern hast, dann Punkt, Punkt, Punkt. Sie stellen Gott auf die Probe, obwohl sie schon so viel gesehen hatten. Und das wird hier kritisiert. Sie vertrauen nicht auf Gott, sondern müssen ihn auffordern, gute Dinge zu machen, weil er würde sie nicht automatisch machen, weil sie kein guter Gott anscheinend zu ihnen. Das wird als Beispiel genommen und Hebräer Kapitel 3 greift es komplett nochmal auf. Der legt diesen zweiten Abschnitt vom Psalm nochmal aus und erklärt es nochmal, falls ihr nachlesen wollt. Und dort wird es erzählt von einem Herz des Unglaubens, das verhärtet ist durch den Betrug der Sünde. Sprich, durch Sünde ein Herz, das hart geworden ist. Und hart zeichnet sich aus dadurch, dass kein Vertrauen zu Gott mehr da ist. Und in dem Kontext von Hebräerbrief führt es dazu, dass sie Gott nicht mehr gehorchen. Und so verwendet Hebräerbrief diesen Abschnitt. Das heißt, ein verhärtetes Herz erkennt man hier an 3 Dingen. Ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, was Gott schon getan hat, sondern fordere weitere Liebesbeweise. Ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, was Gott schon getan hat. So, Gott, ich bin einsam. Du musst doch da etwas machen. Wenn du mich wirklich lieb hast, dann machst du etwas. Diese Lebenssituation ist schlimm. Wenn du mich wirklich lieb hast, dann machst du dort etwas. Man fordert weitere Liebesbeweise, obwohl Gott schon so viel getan hat. Er ist schon am Kreuz für uns gestorben. Was brauche ich noch? Er hat seine Liebe bewiesen. Natürlich darf ich darum beten. Und natürlich darf ich Gott darum bitten, einzugreifen. Natürlich. Aber fordere ich es von ihm, sonst bin ich enttäuscht von ihm. Also ein verhärtetes Herz gibt sich nicht mit dem zufrieden, was Gott schon getan hat, sondern fordert weitere Liebesbeweise. Ein verhärtetes Herz vertraut nicht mehr auf Gott. Das ist ein Herz des Unglaubens. Und deswegen wird ein verhärtetes Herz nicht mehr Gott gehorchen, sondern irgendwelche faulen Kompromisse eingehen. Den einfacheren Weg gehen, wie im Hebräerbrief. Was ist, wenn irgendetwas davon auf dich zutreffend ist? Dann ist das furchtbar. Das ist nicht schade, das ist furchtbar. Aber es gibt Hoffnung. Denn der Psalm sagt explizit, heute, wenn du seine Stimme hörst. Und der Hebräerbrief sagt, dieses Heute ist immer noch heute. Das heißt, wenn du erkennst, dass dein Herz hart ist, dann gibt es Hoffnung. Da gibt es die Möglichkeit, umzukehren. Deswegen gibt es Warnungen. Warnungen machen nur dann Sinn, wenn es doch eine Chance gibt, was zu verändern. Wenn der Zug abgefahren ist, sinnlos. Brauche ich keine Warnung mehr, es ist eh zu spät. Hier gibt es eine Warnung, weil es noch nicht zu spät ist. Unser Herz wird in unserer Welt kontinuierlich hart. Das ist normal. Denn wir leben in einer Welt, die nicht mit Gott unterwegs ist. Natürlich gibt es da immer Verführung zur Sünde. Natürlich wird deshalb unser Herz kontinuierlich härter. Und man muss aktiv etwas dagegen machen, damit es nicht wirklich hart wird. Wir müssen aktiv etwas dagegen machen. Was kann man aktiv machen, um sein Herz weich zu halten? Jetzt fügen wir die beiden Psalmabschnitte zusammen. Was kannst du aktiv machen? Gott in Freude und Ehrfurcht anbeten. Das ist das Gegenmittel gegen ein verhärtetes Herz. Deswegen stehen diese beiden Abschnitte zusammen. Wieso funktioniert das? Ich werde keine weiteren Liebesbeweise von Gott fordern, weil ich mich daran erinnere, was er schon getan hat. Anbetung ist, dankbar zu bekennen, wer Gott ist und was er getan hat. Wenn ich das mache, erinnere ich mich, was Gott schon getan hat und werde deswegen keine weiteren Liebesbeweise fordern. Ich werde mein Vertrauen nicht auf andere Dinge setzen, weil ich mich erinnere, dass Gott der König der Könige ist. Wer hätte sonst mein Vertrauen verdient? Ich werde mich von Sünde abwenden, weil ich mich daran erinnere, dass Gott mehr zu bieten hat, als was diese Sünde jetzt kurzfristig bietet. Weil ich merke, dass Gott wertvoller ist, wie das, was mich da gerade verlockt und anreizt. Wenn ich Gott anbete, erinnere ich mich daran, wer er ist und was er getan hat, und das hilft mein Herz weich zu halten. Aber was ist jetzt, wenn ich mich nicht danach fühle? Man hat nicht immer Lust, Gott freudig und voll Ehrfurcht anzubeten. Was macht man, wenn das gerade so der Fall ist, wenn ich keine Lust darauf habe? Ich war vor einigen Jahren auf einer christlichen Konferenz und dort haben wir natürlich Lieder gesungen, wie es gute Christen halt so machen. Und da haben wir Lieder davon gesungen, wie toll Gott ist und dass wir mehr von ihm wollen. Und ich bin drinnen gestanden und habe mir gedacht, wenn ich ehrlich bin, nein. Ich habe jetzt kein Bedürfnis nach mehr von Gott. Ich finde Gott auch nicht so herausragend. Es ist cool, dass er da ist und ich weiß, dass es gut ist, aber emotional bewegt mich das null. Völlig irrelevant. Und ich habe aufgehört zu singen. Weil man gedacht hat, das ist Fake. Das ist Heuchelei. Und dann habe ich auf dieser Konferenz darüber nachgedacht. Und mir ist ein Gedanke hängen geblieben. Wahrheit bleibt Wahrheit, egal wie ich mich dazu fühle. Wenn Gott gut ist, dann kann ich das sagen, egal wie ich mich gerade dazu fühle. Und ich habe auf einmal angefangen, im Publikum drinnen zu stehen und Lieder als Wahrheit zu singen und nicht als emotionale Wiedergabe dessen, was ich empfinde. Und auf einmal hat etwas angefangen, dass ich merke, wie in meinem Herz etwas passiert. Ich war noch am Schluss der Konferenz nicht dort, dass ich gesagt habe, yay, Gott, es gibt mir so viel mehr, wie du nur geben kannst. Aber ich war dort, dass ich gesagt habe, ja, ich will wieder diese Sehnsucht haben. Und ich habe ein bisschen was davon wieder gespürt. Ich habe angefangen, Dinge zu singen, weil sie wahr sind. Und habe dabei gemerkt, wie mein Herz sich verändert. Und das hat mich geprägt. Ich habe angefangen zu merken, ich will Gott anbeten, egal wie es mir gerade damit geht. Nicht, weil ich jetzt das heucheln will, sondern einfach, weil Wahrheit heute bleibt. Und weil ich merke, Anbetung ist wichtig. Denn sie hilft mir, mein Herz weich zu halten. Anbetung ist richtig, das haben wir im ersten Abschnitt gesehen. Aber Anbetung ist auch wichtig, weil sie hält mein Herz weich. Auf meiner Englandreise habe ich mir viele Sorgen gemacht. Und ich bin draufgekommen, jetzt, wo ich die Predigt vorbereitet habe, es war deswegen, weil ich vergessen habe, Gott anzubeten. Ich habe gewusst, dass Gott gut ist und gnädig und sonst was, aber ich habe mich nicht mehr wirklich aktiv daran erinnert. Und ich glaube, hätte ich mich aktiv erinnert, wäre es mir besser damit gegangen. Denn ich glaube, mein Herz ist einfach hart geworden in der Zeit. Anbetung ist richtig. Und Anbetung ist wichtig. Und deswegen wollen wir jetzt noch eine Zeit der Stille haben. Vielleicht willst du etwas davon konkret mit Gott besprechen. Einfach als Möglichkeit, Gott zu sagen, mein Herz ist gerade hart. Vergib mir, ändere etwas und dann fang an, Gott anzubeten. Oder wenn du merkst, mein Herz ist weich und das ist super, dann erst recht Grund, Gott anzubeten. Wir wollen jetzt 2-3 Minuten still werden. damit du das persönlich machen kannst. Und danach haben wir noch Zeit, gemeinsam Dinge zu besprechen, die davon vielleicht hängen geblieben sind. Wir wollen uns jetzt noch Zeit nehmen, auch Dinge gemeinsam zu besprechen. Der Stefan hat diesen riesen Wunsch gehabt, dass wir mal was anders machen. Und da haben wir uns gedacht, wir wollen mal die Zeit nutzen, nicht der Q&A, wie ich es sonst irgendwie alle gemacht habe, sondern einfach mal, dass ihr mehr zum Reden kommt. Weil vielleicht gibt es da etwas, was noch hilfreich ist, miteinander zu besprechen. Wir werden ein paar Fragen haben für euch, die einfach nur Anregungen sind. Ihr dürft auch über ganz andere Dinge reden. Es wäre hilfreich, was mit der Predigt oder dem Psalm zu tun haben. Das wäre schon hilfreich, aber ihr müsst nicht diese Fragen verwenden. Vielleicht helfen sie aber. Wir wollen uns ein paar Minuten nehmen, über diese Dinge zu reden und einfach uns nochmal auszutauschen. Ihr sitzt schon sehr praktisch, deswegen würde ich euch bitten, dass ihr vier vielleicht gemeinsam, ihr vier und ihr vier gemeinsam eine Gruppe macht. Dann haben wir, mit 12 geht es perfekt aus, ein paar Minuten Zeit nehmen, einfach nur gemeinsam ins Gespräch zu kommen über verschiedene Dinge.